ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute würde ich gern mit dir über den Weihnachtsmann sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Pling Pling, der Familienzeitung. Mit Pling Pling werden eure Fotos und Nachrichten monatlich als gedruckte Zeitung an Oma und Opa geschickt. Automatisch und einfach per App. Mehr dazu am Ende der Folge. Hallo Nora.
Hallo Oliver.
Ich musste schon bei der Anmoderation fast lachen. Heute reden wir über den Weihnachtsmann. Kleine Warnung, bestimmte Kinderalter sollten heute vielleicht irgendwas anderes machen, oder?
Ja, ja, wir sprechen heute über diese ganzen Weihnachtsfiguren, ne? Das Christkind, den Weihnachtsmann, den Nikolaus, die Wichtel und was es mit denen auf sich hat und was wir da unseren Kindern erzählen und nicht erzählen sollten. Und diejenigen, die da noch voll in der magischen Welt drin sind, könnten einige schockierende Erkenntnisse erlangen. Insofern bitte wegschicken, ja.
Bitte wegschicken oder später. Ja, genau. Ja, okay, mitten rein. Nikolaus und seine ganzen Helfer, der Weihnachtsmann, das Christkind. Ich würde sie fast chronologisch ordnen, oder?
Mhm, also, okay.
Kommt bei euch der Nikolaus?
Bei uns kommt der Nikolaus.
Und sag mal, ist Nikolaus in den deutschsprachigen Ländern, heißt es überall Nikolaus? Oder gibt es da eine, keine Ahnung, gibt es bei euch eine regionale andere Bezeichnung? Weil Krampus ist, glaube ich, bayerisch, ne? Der Begleiter des Nikolaus,
ja,
ist der Böse.
Der heißt bei uns Knecht Ruprecht.
Knecht Ruprecht. Ja, bei uns heißt er Krampus.
Ja, oder? Ich glaube, an manchen Orten sagt man auch Nicolo, aber es ist tatsächlich sonst der Nikolaus. Und ja, bei uns kommt der Nikolaus schon immer, aber den Nikolaus sieht man nie. Also der kommt nicht als Person zu uns nach Hause oder so, sondern am 5. Dezember werden die Schuhe geputzt und vor die Tür gestellt und ein Teller dazu. Und unsere Kinder stellen für den Nikolaus etwas Milch und Kekse hin. Das ist nicht Teil unserer eigentlichen Nikolaus-Tradition. Das kommt aus dem Fernsehen, sage ich auch ehrlich dazu.
Ach, ist das nicht Astrid Lindgren wieder, weißt du? Tomte und der Fuchs.
Also bei uns kommt das aus dem Fernsehen. Ich sag's das ganz ehrlich, weil ich glaube von Caillou. Jedenfalls, die Kinder stellen das sehr aufgeregt vor die Tür und gehen dann abends ins Bett. Mhm. Und wenn sie am Morgen aufwachen, finden sie auf magische Weise ihre Schuhe gefüllt mit Äpfeln und Nüssen und Mandarinen und Mandelkern und bisschen Schokolade. Und das lieb ich total, diesen Moment am Nikolausmorgen, wo die da stehen und es nicht fassen können, dass es wirklich geklappt hat, dass wirklich jemand da war und ihre Stiefel befüllt hat. Bei uns ist Nikolaus kein, ich sag mal, Geschenkefest. Also die Kinder kriegen wirklich dann eben diese gefüllten Stiefel, aber da gibt's dann nicht noch ein Spielzeug dazu oder sowas. Aber es ist ein Fest. Und natürlich ist es so, unsere Kinder existieren ja nicht nur in unserem isolierten Familiensystem. Im Kindergarten zum Beispiel kommt dann der Nikolaus in Person und hat einen Bart und ein Buch und spricht mit den Kindern. Und das ist dann nochmal so eine ganz eigene Nummer. Und da gibt es auch nochmal Geschenke. Aber da habe ich tatsächlich ja dann auch als Mutter weniger Einfluss drauf, ne, was da genau passiert.
Genau. Aber erstmal zum Nicolo at home. Und du hattest nie diesen Moment, dass du nachts aufwachst und sagst, Scheiße, es ist ja der 5. Verstehst du? Also das war so, hast du nie, jetzt come on, hast du nie mal, also ich schon nämlich, hast du nie mal panisch schnell noch irgendwie alles zusammengesucht, weil du so merktest, also in mir ist das passiert nämlich, dass wir sagten so, oh Mann, wenn der 6., dann müssen ja die Stiefel schon, dann können die ja nicht erst am 7., weißt du, so, sondern echt nochmal schnell. Es kann nämlich schon auch Stress auslösen, dass da gefälligst auch irgendwie gefüllter Schuh rumsteht, ja.
Wir mussten möglicherweise schon mal am 5. abends noch schnell zu der Tankstelle fahren und gucken. Und dann hat der Nikolaus Mentos gebracht und solche Dinge.
Es wäre mal interessant, wie die Umsätze von Tankstellen am 5. abends plötzlich, ob die da so einen Peak drin haben, genau.
Ja. Ja,
also bei uns kommt auch auf diese Weise, ja, also bei uns kam der Nikolaus manchmal dreimal. Also einmal kommt er ähnlich wie bei euch, er schafft es vor die Wohnungstür, um da Stiefel zu befüllen, Magic. Und dann gibt es aber noch einen, unsere Hausgemeinschaft hat es seit einigen Jahren, da kommt der Nikolaus und die Nachbarschaft versammelt sich um so ein flackerndes Feuer. Da kommt dann tatsächlich der echte Nikolaus, der hat dann auch Sachen dabei, was damit ja sozusagen schon einen gewissen Widerspruch für die kleineren Kinder hat, weil sozusagen, jetzt war er doch schon da.
Du hast mir doch schon was gebracht. Doppelt hält besser.
Und der hat auch ein goldenes Buch, also ein Kochbuch mit goldenem Umschlag. Und genau, dann gibt es ja noch in den Einrichtungen, Kindergarten und Grundschule, gibt es ja dann auch nochmal den Nikolaus. Und der kommt ja manchmal, also bei uns war das so, nicht am 6., sondern der kann auch schon manchmal am 4. kommen.
Ja, ja, oder am
7. Dann wird es komplett kompliziert.
Ja, ja, das stimmt. Sag mal, stellt ihr als Erwachsener auch eure Schuhe raus oder nur die Kinder?
Nee, also es sind Kinderschuhe, die draußen stehen. Es gibt mal, es mag es mal gegeben haben, dass einer sich einen Scherz erlaubt und sagt, komm, du kriegst auch eine Mandarine in deinen linken Turnschuh oder so, aber das ist eigentlich ist eine Kindersache.
Weil bei uns ist das total lustig gewesen, dass ich auch dachte, das machen ja die Kinder und unsere Kinder echt aus Gerechtigkeitsgründen immer voll darauf bestehen, dass wir unsere Stiefel auch rausstellen und dass es total wichtig ist, dass wir auch unsere eigenen Stiefel befüllen, weil der Nikolaus, der würde ja nie so ungerecht sein, uns keine Mandarine dazulassen. So, also das wird bei unseren Kindern immer total hochgehalten, dass wirklich dann bei 6 Familienmitgliedern auch 6 Stiefel draußen stehen müssen.
Aber um ehrlich zu sein, könnte es sein, ich will jetzt hier nichts zerstören, aber könnte es auch so eine gewisse Form von, aber zum Beispiel ich habe Schuhgröße 46, wenn man meinen Schuh rausstellt, dann lässt er halt einfach auch mehr da. Ja. Weißt du, was ich meine? Könnte es da auch so eine zweite Motivationsebene geben?
Möglicherweise.
Frage ich vorsichtig.
Ja, also ja. Was jedenfalls schon auch lustig ist, bei uns leben ja sehr unterschiedlich alte Kinder und meine beiden Teenager haben mittlerweile auch schon ganz schön große Füße, also halt einfach Erwachsenen-Schuhgrößen und die bestehen aber schon auch sehr darauf, dass jedes Jahr ihr Stiefelchen befüllt wird und zwar randvoll. Das ist also auch in dem Alter noch wichtig.
Das Privileg der Schuhgröße.
Ja, ja. Ja. Ja, aber du hast vorhin dieses goldene Buch erwähnt, das der Nikolaus ja oft dabei hat. Und das kenne ich tatsächlich auch von Veranstaltungen, wo halt ein leibhaftiger Nikolaus sozusagen kommt. Ja. Und zu diesem goldenen Buch habe ich echt so ein bisschen eine gespaltene Beziehung. Also ich habe eine relativ verschwommene Kindheitserinnerung von mir selbst als Kind in einem katholischen Kindergarten, wo ein Nikolaus dann kam und dann wirklich so ein bisschen die Verfehlungen der Kindergartenkinder vorgelesen hat. Und ich glaube im Nachhinein, dass da, glaube ich, die Erzieherinnen dann praktisch weitergegeben hatten, was gesagt werden sollte. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, was über mich vorgelesen wurde, aber ich kann mich erinnern, dass es nicht angenehm war und dass diese Freude, da der Nikolaus kommt, echt so einer gewissen Verunsicherung gewichen ist. Ja. Was weiß dieser mir wildfremde Typ über mich? Und warum muss der mir jetzt sagen, dass ich irgendwas anders machen soll? Der kennt mich noch gar nicht. Und das fand ich echt nicht schön.
Na, total. Ja, dafür, dieses, also ich habe eine verschwommene Kindheitserinnerung an den Krampus, der noch dazu so eine Kette hatte. Ich glaube, meine Eltern haben da ganz gut Vorsorge getroffen. Das war eher so in der Nachbarschaft, aber irgendwie war das, dann waren wir auch so ein bisschen mit betroffen. Aber was ein Scheiß, weil du ja den ganzen Tag dieses, der Nikolaus kommt, scheiße, der Krampus kommt, der Nikolaus kommt, scheiße, der Krampus kommt.
Das ist schon Wechselbad der Gefühle.
Glaube ich, kannst du bei Kindern echt was auslösen. Ja.
Es gab da mal so einen legendären Auftritt von dem Schauspieler Christoph Waltz in dem amerikanischen Talkshow-Format, wo er versucht hat, dem amerikanischen Publikum den österreichischen Krampus zu erklären und dann eben auch Fotos mitgebracht hat und echt alle Leute so sagten, okay, the Austrians must be crazy, traumatizing their kids. So, also es ging ja wirklich so um dieses, wie kann man sowas denn machen, wenn man Leuten versucht, solche Traditionen zu erklären, die damit nicht aufgewachsen sind, wird erstmal so klar, wie absurd die teilweise sind. Und ich kenne wirklich nicht wenige Familien, für die das jedes Jahr auch einen gewissen Stress darstellt, wenn eben Nikolaus und Knecht Ruprecht oder Krampus kommen und diese Tradition eben teilweise wirklich ist, dass dann zum Beispiel Kinder da auch mit Ruten geschlagen werden, nicht geschlagen im Sinne von schlimme Gewalt, aber sozusagen symbolisch verklopft werden.
Echt jetzt?
Vom Krampus, wenn sie halt nicht gehört haben und so. Und das ist schon drakonisch und das ist natürlich auch sozusagen die ganze Seite der dunklen Pädagogik, die an solchen Figuren dann hängt, ne?
Also das ist jetzt, okay, das wusste ich gar nicht, dass das auch, also.
In Österreich ist das doch echt verbreitet.
Okay, wir haben auch viele HörerInnen in Österreich.
Schreibt uns
alles
mal,
Gute nach Österreich.
Ob ihr den Krampus
Schreibt uns
noch
mal.
Kennt.
Es mag sicher genauso natürlich auch im alpenländischen, süddeutschen Vorraum das genauso geben. Ich möchte es überhaupt nicht ausschließen, aber sagen wir mal so, da stellt sich jetzt nicht so die da ist die Frage aus meiner Perspektive relativ eindeutig, ob man das machen sollte oder nicht. Die Frage aber bei diesem Beschämen mit diesem Buch, die geht ja sozusagen, die zieht ja weite Kreise. Also wir haben hier so ein goldenes Buch, da dichtet jeder für sein Kind. Und da stehe ich schon manchmal mit so einem leichten Cringe, den ich denke so, okay, ich weiß jetzt über die Französischleistungen von irgendeinem anderen Kind Bescheid oder so. Ich finde es total schwer, deswegen die Frage an dich. Ich finde Unconditional Love eigentlich ja super. Also sowas wie, ob du Fernsehen darfst oder nicht, ob du Süßigkeiten, hatten wir es ja neulich in der Ernährungsfolge, oder nicht, hängt nicht von deinem Verhalten oder von sonst was ab. Gleichzeitig verstehe ich aber natürlich, dass da irgendwas geschehen muss, was auch eine gewisse übersinnliche Überraschungskomponente hat. Und dazu können natürlich auch so Verhaltenshinweise gehören. Wie siehst du das?
Das sehe ich nicht so. Für mich ist das Übersinnliche und Coole und Magische an diesen Weihnachtszauberfiguren, genauso übrigens wie beim Osterhasen, dass die halt einfach auftauchen und man, ich weiß nicht genau, wo kommen die Geschenke her, und irgendwie ist das alles so ein bisschen magisch und cool. Aber ich finde es total wichtig, das nicht in irgendeiner Weise an, sag ich mal, pädagogische Appelle zu knüpfen oder gar sozusagen an Leistung und Verhalten. Und mir ist das ein ganz großes Anliegen, auch da bestimmte Korrekturen vorzunehmen. Also es ist durchaus so, dass meine Kinder schon nach Hause gekommen sind aus Schule, Kindergarten, was auch immer für Gruppen, in die sie so gehen, und gesagt haben, ne, ja, ich habe ein bisschen Sorge, wie das mit den Weihnachtsgeschenken dieses Jahr ausfällt, weil die kriegen ja nur die braven Kinder. Oder der Nikolaus weiß alles, der Nikolaus sieht alles. Und ich habe dann da teilweise schon auch echt relativ klar gesagt, Erwachsene, die sowas sagen, lügen, ja, was natürlich auch ein bisschen ein lustiges Statement ist, weil man gleichzeitig sagt, der Nikolaus kommt natürlich, aber die Leute, die behaupten, dass er nur zu den braven Kindern kommt, die lügen, ne? Aber mir war das immer total wichtig, jeden auch nur Samen von Verunsicherung, Angst, Bloßstellung da so rauszuhalten aus dieser Geschichte und zu sagen, diese ganzen Figuren verkörpern für mich nichts anderes als genau diese sozusagen bedingungslose Liebe, von der du vorhin sprichst. Ne? Also diese Idee von Weihnachtszeit ist eine Zeit, da soll es allen gut gehen. Und da wollen wir allen Menschen Freude machen. Und insofern kämpfe ich sehr mit solchen goldenen Büchern und komme gleichzeitig nicht dagegen an, dass es sie gibt. Und es ist dann nicht so, dass meine Fürsorge so weit geht, dass ich dann meine Kinder zu Hause lasse, wenn der Nikolaus kommt im Kindergarten, sondern dass ich dann ein Stück weit auch darauf vertrauen muss, dass dann dort pädagogisch das so begleitet und entschieden wird, ne, dass die Kinder da nicht traumatisiert werden. Und gleichzeitig ist es eben so, dass ja viele erwachsene Kinder auch erzählen, dass selbst ein Nikolaus-Lob sich aus Kindersicht echt blöd anfühlen kann, genau aus dem Grund, den du benennst. Es ist oft einfach auch so ein Bruch oder mit der Privatsphäre. Ne? Also auf einmal hört die ganze Gruppe, dass es ja toll ist, dass du jetzt deinen Schnuller abgegeben hast. So, wo man denkt, vielleicht mit 5, warum muss das jetzt die ganze Welt wissen? Das geht nur mich was an. Ja. So. Was dichtet ihr denn da über eure Kinder?
Nö.
Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also ich war jetzt nur so beispielhaft. Weißt du, nicht ganz konkret, aber was sagt man denn da? Du musst es nicht vorlesen, aber ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja,
ich hab irgendwo den Zettel, das ist schon längst alles wieder verdrängt. Also ich beschreibe einfach immer nur, was das Leben des Kindes außerhalb der Schule noch ausmacht. So. Also du machst halt das und das. Und das und das macht dir Spaß. Oder das und das macht dir Freude. Oder du bist gern so und so. Oder du weißt, dieses Jahr warst du da und da. Also sowas.
Aber da braucht es halt auch eine Sensibilität für, ne, von Elternseite, dann zu sagen, ich habe jetzt so eine Idee davon, dass sowas wie, wir waren im Urlaub in Dänemark, jetzt nicht so eine private Information ist. Und sowas wie, du schläfst jetzt in deinem Bett und nicht mehr bei uns, oder was vielleicht eine private Information ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar. Und das ist die Ronja, bei der klappt es jetzt auch mit dem Töpfchen. Ja. Ist ja wirklich auch jetzt nichts, was man, ja klar. Ich glaube, dass die Figur, die da ja auftritt, dass das ja allein schon etwas sehr Aufregendes sein kann für ein Kind. Also die pure Begegnung mit einem, meistens ja rot oder weiß, und darfst wer auf den Stock halten, und da hat er so einen Sack und so, dass das ja allein schon unglaublich ein besonderes Erlebnis sein kann, das auch einschüchternd sein kann, dass es dann einfach nicht noch ein Extra obendrauf braucht.
Ja, also ich habe manchmal auch das Gefühl, die kindliche Überwältigung ist sowieso schon so groß, ne?
Genau, ja. Und es ist ja auch zum anderen, wenn da viele Kinder sind, wie in so einem Kindergarten, kann es ja auch eine unglaublich dröge Nummer sein. Also, und jetzt kommt die Gruppe, und die haben wieder 24 Kinder, und jetzt lesen wir wieder 24 Kinder irgendwas vor. Das kann ja echt, das kann ja dann auch einige Zeit dauern.
Ja, ja.
Also darüber habe ich noch nie nachgedacht. Mich hat immer am meisten genervt dieses, bei uns kommt er am 4., weil das ein Freitag ist und dann kommt Freitag, also dann, weil hat der Kindergarten am 6. zu. Also das, dass man dann überhaupt nicht, also dass das Kind sehr schnell eigentlich sagt so, dreimal an zwei Tagen, what's wrong with this guy? Also so, weißt du?
Ich habe da selber diese biografische Erinnerung, dass wenn man so ein bisschen drin ist in dieser magischen Welt, dass dann das Gehirn in der Lage ist, sämtliche Widersprüche voll zu überwinden und da total logisch sich auch irgendwelche Sachen zu überlegen, im Sinne von, das ist ja klar, dass der Weihnachtsmann, dass der Nikolaus erst die Familien besuchen muss und dann erst es noch in den Kindergarten schafft oder dass er erst die Kindergärten abarbeitet und dann halt später erst die Familien oder so, also je nachdem, wie es halt so war. Ja. Und gleichzeitig kommt natürlich der Punkt, an dem man an das Kind irgendwann denkt, Moment, irgendwas ist hier unlogisch. Und genau das finde ich aber auch so wichtig an diesen Weihnachtsgeschichten, wenn man sich dazu entscheidet, die zu erzählen. Das machen ja auch nicht alle Familien, sprechen wir vielleicht gleich nochmal drüber. Ja. Aber wenn, dass man dann sozusagen auch diese Unperfektheiten und Widersprüche ein Stück weit zulässt, damit das Kind altersgerecht und auf eigene Faust rauskriegt, Moment, hier scheint irgendwas ein bisschen sus zu sein. So, ja. Es ist tatsächlich so, dass ich, als wir noch in England gelebt haben, mal Kontakt mit einer Familie hatte, die so ganz stolz drauf war, dass sie diese Weihnachtsmann-Inszenierung so extrem perfekt gemacht hat. Also wirklich fast wie so für so einen Film. Der hat dann wirklich ein eigenes Briefpapier gehabt, der Weihnachtsmann, und dann war da diese super schnörkelige goldene Schrift, damit haben dann die Kinder bestimmte Post bekommen und dann mussten die den Brief mit ihren Wunschzetteln an eine bestimmte Adresse schicken und das war dann aber alles so total koordiniert und dann gab es da alle möglichen Nachbarn, die eingespannt waren, um da irgendwelche, ne, also pulling the strings, so irgendwelche Sachen machbar zu machen. Und diese Mutter war dann eben extrem stolz darauf, dass ihre Kinder bis 12 absolut an den Weihnachtsmann geglaubt haben, weil ihre Inszenierung so perfekt war. Und diese Jungs waren dann aber nachher echt sauer, weil sie so sagten, ey, das war wirklich eine so krass durchinszenierte Verarsche, sag ich mal, dass wir gar keine Chance hatten, altersgerecht irgendwann zu sagen, ja, das sind vielleicht doch die Eltern so, ne? Wie man das halt sonst vielleicht mit 6 oder 7 oder so irgendwann tut. Und das habe ich so für mich, damals waren meine Kinder noch ganz klein, mitgenommen, dass ich dachte, man darf es echt nicht übertreiben mit dieser Inszenierung. So ein paar Widersprüchlichkeiten sind, glaube ich, auch wichtig, damit Kinder merken, es ist eben nicht die große orchestrierte Aktion der Erwachsenen, ja, dass wir bloß nie ihnen auf die Schliche kommen, sondern das ist eher so ein Spiel und ein Zauber und man erzählt das eine Weile und dann läuft das so aus und die Eltern kämpfen dann auch nicht dagegen an, dass Kinder ihnen so allmählich auf die Schliche kommen. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Ja.
Also ich find's echt eine schräge Geschichte. Ich kann mir auch echt nicht vorstellen, dass ein 12-Jähriger, ich meine, was ich sagen will, ist, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die wirklich bis 12, die haben halt mitgemacht, weil sie gemerkt haben, wie wichtig das Mama ist. Das wäre so eher so meine Interpretation. Aber ich habe immer zu unserem älteren Sohn gesagt, um den Jüngeren zu schützen, sozusagen, wer nicht ans Christkind glaubt, kriegt keine Geschenke. Weißt du, also was sozusagen, wir müssen hier die Story noch so ein bisschen länger am Laufen lassen. Aber aufmerksame HörerInnen werden gemerkt haben, du bist ja jetzt vom Nikolaus auf den Weihnachtsmann
nicht mit Absicht
gekommen. Der Weihnachtsmann ist ja, das ist ja dann, das ist ja der, der die Geschenke bringt, right? Also ich bin mit dem Weihnachtsmann manchmal so 5% verunsichert, weil das ist ja so die Nummer, kommt der Weihnachtsmann oder kommt der Nikolaus und irgendwie hängt ja dann auch noch Coca-Cola drin und das ist für manche sowieso der Beelzebub. Das ist dann ein Step später eigentlich, ne?
Also der Weihnachtsmann hat halt auch unterschiedliche Rollen, je nach Ort, je nach Familie, ne? Also in manchen Familien bringt der Weihnachtsmann die Geschenke, in manchen Familien hilft der Weihnachtsmann den Eltern, die Geschenke zu bringen. Das ist, in manchen Familien kommt der am Weihnachtsmorgen, in mancher Familie kommt der am Heiligen Abend, ne? Und in manchen Familien ist der Weihnachtsmann eben auch, ne, eine Person, die vorbeikommt und mit der man sprechen kann. Und da verschwimmen dann manchmal auch so diese Nikolaus- und Weihnachtsmann-Inszenierungen. Und für manche Familien sind die beiden auch eigentlich dasselbe, ne? Roter Mantel, weißer Bart, what's the difference so? Und in anderen Familien ist der Weihnachtsmann auch eher so eine unsichtbare Gestalt, so. Und das ist zum Beispiel auch sowas, was mir immer so bedeutsam war in meiner eigenen Kindheit. Also ich bin mit viel Weihnachtszauber aufgewachsen und mit keinen verkleideten Leuten. Das heißt, ich habe den Nikolaus nie gesehen, aber irgendwann waren die Stiefel gefüllt. Ich habe den Weihnachtsmann nie gesehen, aber irgendwann lagen die Geschenke unterm Baum auf magische Weise. Und ich fand das so schön, weil ich das Gefühl hatte, das hat auch ganz viel Raum für Fantasie gelassen und für Vorstellungskraft. Und ich habe dann oft das Gefühl, wenn da jetzt irgendein verkleideter Mensch mit Plastikbart gesessen hätte, also so aus meiner Warte, hätte das diesen Zauber gar nicht entfalten können. Und gleichzeitig gibt es andere Menschen, die mir berichten, dass das Highlight des Heiligen Abends war, wenn der Nachbar mit dem Bart vorbeikam und so tat, als wäre er der Weihnachtsmann. So, ne? Das ist, glaube ich, auch viel was mit persönlichen Erfahrungen und Anekdoten aus der Familie so zu tun hat. Aber ich versuche auch mit unseren Kindern eher so diesen Weihnachtszauber zu pflegen, wo man ganz viel auch nicht weiß, ne? Und wo dann auch so das für uns alle rätselhaft ist. Wir kommen aus dem Gottesdienst, auf einmal sind da die Geschenke da, der Christbaum leuchtet sozusagen und dann sagen die Kinder, war das der Weihnachtsmann? Und ich sag, ich weiß es nicht. Vorhin waren die Geschenke noch nicht da. Wir müssen mal schauen. Vielleicht finden wir Spuren im Schnee. Meistens liegt kein Schnee, aber so theoretisch, ne? Und also es ist so ein bisschen dieses Rätselhafte, was ich persönlich auch schön finde an diesen Geschichten. Und bei uns ist das zum Beispiel auch so, dass es keine klare Entscheidung gibt, kommt jetzt eigentlich der Weihnachtsmann oder das Christkind, sondern irgendwie sind die so beide da. Und dann hat irgendwann mal unser ältestes Kind mit vielleicht 4 gesagt, ich hab's, Mama, der Weihnachtsmann bringt das Christkind. Und das Christkind bringt dann die Geschenke. Ne? So hat sich das dann erschlossen. Und auch da, ich finde, da darf auch so eine gewisse Uneindeutigkeit sein, und zu sagen, vielleicht war es das Christkind, vielleicht war es der Weihnachtsmann. Als Kind habe ich mir die beiden immer als so ein Duo vorgestellt, so ein bisschen Weihnachtsmann als Assistent, der kann halt schwerer tragen und das Christkind bringt die Magie. Aber das hat mir auch keiner so erzählt, dass das so wäre. Das war eher so meine Interpretation dessen, was ich so gehört und gesehen hatte.
Was ich höre, ist einfach eine, wenn ich dir zuhöre, meine ich dann so ein Wunsch nach, und den habe ich eben auch nach einer, hey, macht's das, wie ihr das wollt. Also weißt du, wir haben ja, werden wir sicher gleich noch drüber reden, wir haben ja sozusagen die groben Achsen, religiös, nur kulturell geprägt oder mir doch egal, wir haben Weihnachtsmann oder nicht, wir haben Christkind oder nicht. Mir ist da nur eingefallen, also wir haben schlichten, manchmal spielt auch Architektur eine Rolle. Also wo wir früher wohnten, hatten wir ein Wohnzimmer und das konnte man dann zumachen und dann war irgendwie klar, da darf man jetzt nicht rein,
Die Weihnachtsstube.
Genau, und dann bimmelt das Glöckchen und los geht das Ding. Jetzt wohnen wir in sowas, was eine, ich glaube, die moderne Architektur nennt es Wohnhalle. Sprich, du kommst rein und das ist das Wohnzimmer, in dem ist die Küche und durch das musst du durch, wenn du hier irgendwas machen willst in dieser Wohnung. Ja. Da kannst du, da geht's ja schon los, dass du einfach nicht, du musst die Geschichte verändern oder du musst es anders leben. Und ich fand das auch, um echt zu sein, jetzt nicht schlimm, weil ich glaube, kein Weihnachten oder Weihnachtsfeier hier war weniger festlich, nur weil man eben jetzt nicht 2 Tage in irgendein Zimmer durfte, das dann magischerweise verändert wurde.
Ja. Nee, das kann ich auch verstehen. Wir haben auch, je nachdem, wo wir gewohnt haben, unterschiedlich Weihnachten gefeiert. Als wir in England gewohnt haben, hatten wir auch so eine ganz kleine Wohnung, die eigentlich nur ein richtiges größeres Zimmer hatte, abgesehen von 2 winzigen Schlafzimmern. Und das war halt das Zimmer, wo das ganze Leben spielte. Und wenn wir das ja abgesperrt hätten, hätten wir nur noch am Küchentisch sitzen können. Also in so einer winzigen Küche. Und deswegen ging das natürlich nicht. Und dann musste Weihnachten anders sein. Und jetzt, wo wir jetzt wohnen, haben wir tatsächlich ein Wohnzimmer, das man, ich sag mal, zur Weihnachtsstube machen kann. Und gleichzeitig richten wir mit unseren Kindern gemeinsam den Weihnachtsbaum und wir schmücken den alle zusammen und wir bauen gemeinsam die Krippe auf. Also das ist auch nicht so eine zauberhafte Verwandlung über Nacht und auf einmal ist alles da. Ja. Und das hat tatsächlich auch was damit zu tun, dass ich da so meine innere Feministin channele, die dann auch sagt, ich will auch nicht diese ganze Arbeit unsichtbar machen. Ich will auch nicht, dass meine Kinder praktisch am Weihnachtstag sagen, oh, und auf einmal auf magische Weise hat sich das alles da so aufgebaut. Sondern die sollen ruhig auch mitkriegen und sehen auf eine freudvolle und verbindende Weise, dass das irre viel Arbeit ist, so ein Zimmer zu einer Weihnachtsstube zu machen. Und wir machen das schon relativ exzessiv. Also wir haben eine riesen Krippe mit 1 Million Figuren und die müssen alle erstmal aufgestellt werden. Mhm. Und es macht aber Spaß, wenn man das miteinander macht. Wir hören Weihnachtslieder, wir schmücken den Baum. Ich bin schon so jemand, ich mag Weihnachten, aber ich finde es eben auch wichtig ist, nicht auf so ein Podest zu stellen und zu sagen, so war es vor 100 Jahren, so haben das meine Großeltern gemacht, ich werde das nie verändern, sondern eben auch zu sagen, wir verändern uns, unsere Kinder verändern sich, die Wohnsituation verändert sich, wir haben an so vielen Orten schon Weihnachten gefeiert und dann ändern sich eben auch die Dinge. Und ich finde es dann eben auch immer schön, dass die Kinder dann eben ihre eigenen Erklärungen auch finden. Ich weiß noch, als wir nach England gezogen waren, dass es meinen Kindern sehr wichtig war, dass wir auf den Wunschzettel dazu schreiben, wir wohnen jetzt woanders, bitte uns sozusagen mitbedenken, wenn du nach England kommst. Und dann war das damals eine große Diskussion zu sagen, der Weihnachtsbrand bringt den englischen Kindern ja die Geschenke erst am 25. Kriegen die deutschen Kinder in England trotzdem am 24. Geschenke oder kriegen die das dann mit den anderen? Und dann war das so, mussten wir das so den Weihnachtsmann fragen, ne? Und also per Post so, mit wann können wir mit den Geschenken rechnen? Und als wir deutlich später umgezogen waren, mal hat unser damals drittes Kind, das damals auch noch sehr klein war, hat dann es sehr wichtig gefunden, an unserer Straße einen Wegweiser anzubringen für den Weihnachtsmann, wo dann auch schon Weihnachtsmann da lang, damit er unser neues Zuhause findet, was alle Nachbarn extrem süß fanden. Und das waren aber keine Dinge, die wir ihnen gesagt haben, so von, du musst das dem Weihnachtsmann jetzt schreiben, sonst findet der uns nicht, sondern das kam aus den Kindern heraus und aus deren Vorstellungswelt. Und bei uns haben dann auch die großen Kinder immer so total süß mitgezogen, ne? Also so wie du das sagtest mit eurem älteren Sohn, so, das ist auch aus meiner Sicht was Schönes an dieser großen Geschwisterrolle, dann auch für kleinere Geschwister so einen Zauber noch so ein bisschen aufrechterhalten zu können und sich da noch ein bisschen mit reinhängen zu können dann auch, ne? Solange ein Kind da noch drin ist, ist es für alle vielleicht noch mal ein bisschen magischer.
Genau, ich würde auch sagen, dann ist es auf jeden Fall noch ein bisschen magischer. Und ist dann diese Lüge okay? Also du hast ja dadurch, indem du es nicht sozusagen aussprichst, sondern du lässt es nur so passieren, kommst du ja auch so ein bisschen um die Frage rum, die Frage aller Fragen. So, die,
darf man seine Kinder anlügen rund um diese Figuren?
Also erstmal zunächst die Frage, gibt es das Christkind? Bist du das Christkind? Seid ihr der Nikolaus? Wo man ja dann einfach die Frage, irgendwann kommt ja die Frage.
Ja.
Oder sie wird so zwischen den Zeilen gestellt. Also irgendwie glaube ich nicht mehr so wirklich, dass ich seid nicht einfach ihr. Das hast du doch letzte Woche, kam das doch per Post. So. Also irgendwann kommen ja die Cracks. Ja. Also.
Ja, also genau, das sind zwei große Fragen. Ne? Also mir begegnet diese Frage mit diesem, darf man Kindern überhaupt vom Weihnachtsmann erzählen oder vom Osterhasen oder vom Christkind? Wir springen jetzt ein bisschen durch die Jahreszeiten. Die begegnet mir in den letzten Jahren immer häufiger und ich leitet das auch daraus ab, dass einfach sehr, sehr viele Eltern sich heute echt viele Gedanken machen, ne, um die Wertebasis ihrer Erziehung. Was will ich meinen Kindern vorleben? Wie will ich meine Kinder behandeln? Ich will meine Kinder nicht anlügen, ist für viele Eltern ein großer und wichtiger Wert. Und dann auch die Frage, ist das nicht adultistisch? Ne? Also einfach diskriminieren gegenüber Kindern, denen irgendeinen Scheiß zu erzählen und zu erwarten, dass sie das glauben, nur weil ich das süß finde. So, ne? Also das wäre ja sozusagen die negative Sicht auf diese Geschichten. Und ich finde es verständlich und gut und richtig, dass Eltern sich darüber Gedanken machen und sich auch Gedanken machen darum, wie fühlt sich das für mein Kind an, wenn es irgendwann eben erfährt, ne, das war ein Stück weit auch eine Geschichte, ist nicht alles genau so wahr. Und es gibt relativ viele Menschen, die mittlerweile auch sehr klar sagen, ich halte das für unmoralisch, solche Geschichten zu erzählen. Kinder sollten von Anfang an die Wahrheit kennen und man kann doch auch wunderbare, magische Weihnachten verbringen, ohne solche Märchen und Zauberwesen, ne? Und einfach sagen, wir kaufen die Geschenke, wir zünden gemeinsam die Kerzen an, wir machen uns ein schönes Fest, wir feiern die Liebe, fertig. So. Und ich verstehe das, dass Menschen sagen, wir brauchen diesen Zauber für uns nicht oder diese magischen Figuren. Und ich selbst merke gleichzeitig, dass mir die wichtig sind. Und dass mir das auch wichtig ist, meinen Kindern das weiterzugeben und dass ich das auch nicht als Lügen empfinde. Absolut als Geschichten erfinden, Geschichten erzählen. Und es geht mir nicht da um so eine Rechtfertigungsschleife im Sinne von, naja, wer weiß, vielleicht gibt es das Christkind ja wirklich. Sondern es geht mir darum, dass ich finde, dass in einer Zeit, in der Kinder ja ohnehin eine sehr reich bevölkerte Fantasiewelt haben mit magischen Freunden und irgendwelchen anderen Wesen, die sie so sehen, dass ich das nicht schlimm finde, dann diese Welt um bestimmte Wesen zu ergänzen und da gemeinsam Freude zu haben, solange, und das ist mein großes Aber, man die eben nicht für pädagogische Zwecke missbraucht. Also alles, was dann in Richtung geht, sonst ist der Weihnachtsmann aber enttäuscht, sonst kommt das Christkind nicht, sonst kommt der Nikolaus mit der Rute, dann kriegst du aber keine Geschenke. So, das finde ich furchtbar und es passiert auch heute noch, dass Eltern mir erzählen, dass sie im Stress der Vorweihnachtszeit manchmal da so reinrutschen zu sagen, wenn du jetzt nicht hörst, rufe ich den Weihnachtsmann an und bestelle ihn ab für dieses Jahr. So, ne? Und das ist natürlich Mist, ja, so wie jede Form von dieser erpresserischen, ne, Pädagogik Mist ist, aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass man Kindern auf eine sehr liebevolle Weise so eine Märchenwelt, sag ich mal, erschließen kann, daran gemeinsam Freude haben kann und da auch gemeinsam wieder rausgehen kann, ne, in einem altersgerechten Rahmen, ohne dass davon jetzt jemand ein großes Enttäuschungsgefühl herausträgt oder so. Und gleichzeitig muss ich noch einschränkend sagen, die allermeisten Erwachsenen, mit denen ich darüber gesprochen habe, haben das auch genau so erlebt. Also war eine schöne Geschichte und irgendwann war es vorbei, das war auch okay. Aber mir haben einzelne Erwachsene auch erzählt, dass sie diese Enttäuschung über dieses betrogen worden sein in ihrer eigenen Wahrnehmung wirklich nicht gut verwunden haben und obwohl ihre Eltern Weihnachtsmann und Christkind sozusagen nicht missbraucht haben für pädagogische Zwecke, dass das für sie einfach ganz schlimm war zu erfahren, das war nicht die Wahrheit. Die haben mir was erzählt, was nicht stimmt und dass das zu einer Vertrauenskrise geführt hat in ihnen. Und das beschäftigt mich schon ein bisschen, dass ich denke, oh, ich hoffe, dass das unseren Kindern nicht so geht. Und gleichzeitig mein bisheriger Erfahrungshorizont, ne, mit den älteren Kindern, die wir ja auch schon haben, ist so, dass die das total gut weggesteckt haben und dass es ihnen auch wichtig ist, das, wie gesagt, für ihre jüngeren Geschwister aufrechtzuerhalten, weil sie es schön fanden.
Das löst jetzt echt so zwei Seiten. Ich habe da jetzt echt zwei Seelen in meiner Brust. Also ich finde an sich das Argument, das hat mir auch nicht geschadet, ist ja, also ich versuche jetzt möglichst rasch meine Gedanken zu strukturieren. Normalerweise neigen wir Menschen ja dazu, etwas, was passiert ist, so ein bisschen zu verklären und zu sagen, war doch nicht so schlimm. Also sozusagen, es gibt da natürlich Grenzen, aber sozusagen, ich habe es, keine Ahnung, ich habe den Übertritt auch geschafft in die Mittelschule, das kann doch nicht so schwer sein. Oder also das sozusagen, ich fand es sehr interessant zu hören, dass du sagst, es gibt Erwachsene, die sagen, war eine scheiß Erfahrung. Das löst bei mir zunächst immer, nicht immer, aber ich versuche, dass es das öfter bei mir auslöst, so ein Halt, Stopp, zuhören, nur weil es bei dir nicht so war. Es ist jetzt keine abzulehnende Position, das hast du ja auch gar nicht gesagt. Aber sozusagen insofern.
Ja, ist
so,
eine wichtige Information, muss man ernst nehmen.
Genau, so habe ich dich auch verstanden. Also deswegen denke ich, darüber sollte ich länger nachdenken. Gleichzeitig verstehe ich und überzeugen mich deine Ausführungen zum, da ist ein bisschen Magie im Spiel, die mich mit meinen Kindern ein Spiel spielen lässt, bei dem, wenn wir ehrlich sind, ja immer ein gewisses Augenzwinkern dabei ist. Das überzeugt mich auch. Und die dritte Seele in meiner kleinen Brust ist, dass ich von vielen Menschen weiß, die super Feiertage haben, die sie nicht mal Weihnachten nennen. Und egal, ob sie dann einen Baum haben oder nicht, oder einen aufpusten oder nicht, oder einfach schlicht sagen, wir haben eine coole Zeit, religiös, egal ob sie jetzt einen bestimmten religiösen Hintergrund haben oder nicht, also sozusagen, man kann ja auch einfach dieses als festliche Familienfeiertage sehen, wo man das tut, was man halt gut mag, gut tut als Familie, und für die wäre es genauso super. Also ich stehe gerade so zwischen diesen drei Positionen und denke mir, letzter Gedanke noch und dann höre ich auf, war, ich konnte für meine Familie einfach bestimmte Dinge irgendwann rund um diese Vorweihnachts-Weihnachtszeit so verändern, dass sie sich für meine Frau und mich und für meine Kinder gut angefühlt hat. Mhm. Und das war ein sehr schöner, nicht immer leichter Lernprozess, mhm. aber das Ergebnis ist schön und überzeugend.
Ja, ja.
Vielleicht ist das so, das wäre so meine Conclusio. Wer auch immer das Gefühl hat, dass ihn das nervt mit dem Weihnachtsbaum, schaff ihn bitte, Weihnachtsmann, auch mit dem Weihnachtsbaum, schaff ihn bitte ab.
Ihr dürft auch einen Weihnachtsbaum abschaffen, ja. Aber es ist tatsächlich so, es ist so ein bisschen dieses Hin und Her, genau wie du sagst. Also ich finde das ganz wichtig, dass du das nochmal hervorhebst, dass dieses Argument hat mir auch nicht geschadet, oft das schwächste Argument von allen ist und dass ich sozusagen das gerade so ein bisschen bemüht habe im Sinne von, also für mich war das auch okay, zeigt natürlich schon auch, das ist ein Thema, dem nähere ich mich jetzt nicht als, sag ich mal, die neutrale Expertin, die da drauf guckt und sagt, was sind die Pro- und was sind die Kontra-Argumente, sondern ich bin da auch, das sage ich ganz ehrlich, emotional involviert. Das ist ein Teil meiner biografischen Prägung. Es ist auch ein emotionaler Schatz, so empfinde ich das, den ich in mir trage, der verbindet mich mit meiner Kindheit, mit meiner Familiengeschichte, mit Gefühlen, von denen ich mir wünsche, dass ich die meinen Kindern ein Stück weit weitergeben kann und von dem ich gleichzeitig weiß, dass es sein kann, dass meine Kinder die ganz anders empfinden. Und ich habe schon so manches versucht, meinen Kindern weiterzugeben, was sie nicht haben wollten. Ja? Und da muss man natürlich feinfühlig sein. Und das gilt gerade auch für diese Weihnachtsthemen. Und gleichzeitig, finde ich, haben wir Eltern eben auch das Recht, nicht alles, was wir tun, quasi abzuklopfen nach den neuesten pädagogischen Standards, ja, sondern auch so ein bisschen zu sagen, okay, das mag ich, das fühlt sich für mich gut an und ich vertraue darauf, dass ich in Beziehung und Verbindung mit meinem Kind das so mache, wie das für uns stimmig ist. Und manche Traditionen, die ja auch andere Familien haben, die vielleicht aus anderen Kulturen oder anderen, ne, Religionen kommen, die sind mir vielleicht auch fremd und trotzdem sind die für die dann ganz wertvoll und verbindend. Und genau, und gleichzeitig stimme ich dir absolut zu, dass Traditionen keinen Wert an sich darstellen, dass es sozusagen nicht gut ist, einfach nur zu reproduzieren, was man schon immer getan hat, sondern dass gerade bei so emotional ja auch sehr aufgeladenen Festen wie Weihnachten, es eine ganz wichtige Sache ist, auch zu sagen, wir machen das so, wie es für uns passt und wir ändern auch Dinge und wir schaffen auch bestimmte Dinge ab oder schrauben die um, sodass es für uns funktioniert. Und ich glaube, das ist auch so ein Teil von Erwachsenwerden, ne? Zu sagen, wie wollen wir mit unseren Kindern, unserem Kind Weihnachten feiern und nicht einfach nur das nachmachen, was uns irgendwann mal vorgelebt worden ist.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist ein Brennglas für das, weil es kommen ja auch meist mehrere Erwachsene zusammen. Mhm. Also entweder die beiden Eltern oder es gibt irgendwelche nahen Verwandten, die mitfeiern und bums, hast du ja oft unterschiedliche Erwartungen. Mhm. Also das geht ja beim Nikolaus so, Verwandte erzählen eine andere Geschichte oder schlicht einfach die Gestaltung der Feiertage sind ja unglaublich aufgeladen, weil ja jeder seinen, also vor 50 Jahren hat meine Mutter, nee, vor 30 Jahren hat mein Vater, nee, vor 10 Jahren hat meine Tante und jeder bringt dir das. Ja, weil du immer den Osterhasen bringst, das geht ja bei Ostern oder solchen Sachen ganz genauso. und dann hilft es ja nichts, außer zu verhandeln. Weil sonst knallt es halt auf jeden Fall.
Ja,
also
ja.
Denke ich, also wenn wir nicht vorher versuchen, also für mich war der Game Changer war, lass uns vorher überlegen, wie wollen wir es machen. Weil du dann weniger in so unausgesprochene, das habe ich schon immer so Erwartungen bei deinem Gegenüber tappst, von denen du ja gar nichts ahnst und umgekehrt.
Und also ich kann dir das ganz ehrlich sagen, ich habe da auch manchen Kummer mit gehabt, dass meine Kinder, warum auch immer, keinen Bock hatten, oft die Weihnachtszeit mit mir zu zelebrieren, die ich gerne mit ihnen zelebriert hätte. Ne? Also ich bin in einer sehr weihnachtsverliebten Familie groß geworden, das hat bei uns lange Tradition und wenn ich an die Weihnachtszeit und Adventszeit meiner Kindheit zurückdenke, dann hat das wirklich viel von Bullerbü, ja, und auch wirklich so, ich bin in so einem reformpädagogischen Internat aufgewachsen, wo meine Eltern gearbeitet haben und da gab es so ein paar Sachen, die gibt es in vielen anderen Kindheiten nicht. Zum Beispiel gab es da eine spezifische Hütte, die jedes Jahr genutzt wurde zum gemeinschaftlichen Adventskranzbinden. Das heißt, du musst dir das wirklich vorstellen, man kommt in so ein kleines, weihnachtlich dekoriertes Haus, wie so ein Hexenhäuschen und da liegen da Berge von Reisig rum und überall sind Kerzen und es läuft Weihnachtslieder und alle sitzen da gemeinsam und winden diese Kränze so. Und ich habe das geliebt als Kind und ich war so stolz, dass ich mit 7, 8 Jahren meinen ersten eigenen Adventskranz binden konnte, ohne Strom Korpus, so, ja, also so das wahre, echte Gute, ja, und dann habe ich versucht, das mit meinen Kindern quasi nachzumachen, ja, und habe Reisig gekauft und Draht und gesagt, so, jetzt ist hier die große Adventsstube, und die Kinder hatten so keinen Bock und sagten, das piekst an den Fingern und es gibt die doch auch im Supermarkt und die sind gar nicht teuer, können wir nicht einfach einkaufen, wofür brauchen wir überhaupt einen Adventskranz? Und als ich dann diesen Adventskranz endlich hatte, hatten die keinen Bock auf diese Adventsstunden, ja, dieses, wir setzen uns um 17 Uhr hin, wir zünden die Kerze an, wir singen ein Lied, oh, müssen wir wollen nicht, können wir es auch einfach auf der Alexa abspielen, können wir es auch einfach gehen. Ja, so. Und ich fand das richtig schmerzlich, weil ich das als Kind alles so, so schön fand und immer dachte, alle Kinder müssen das doch lieben. Es gibt doch nichts Tolleres als diesen Duft und diese Kerzen und diese Kekse und diese Gemeinschaft und dieses Singen. Und dann musste ich einfach erkennen, dass ich das total schön fand und dass meine Kinder da relativ wenig Bezug haben. Und ich habe mich da echt gefragt, was habe ich falsch gemacht, dass ich solche Adventsmuffel großziehe hier. Und habe dann aber gemerkt, unsere Kinder finden Advent schon cool, aber halt andere Dinge. So, ne? Also die lieben Wunschzettel schreiben und die machen auch mal mit mir ein Fensterbild oder sowas, aber dann ist auch wieder gut. So. Und diese eher starre Struktur von, wir machen jeden Sonntag dieses Adventskaffee trinken, das hat denen nicht entsprochen. Und ne, das klingt jetzt so ein bisschen vielleicht übertrieben, aber für mich war das wirklich fast so ein Trauerprozess, zu sagen, ich muss diesen Advent loslassen. Und dann, wie du es so sagst, wurde es voll schön, weil es jetzt einfach unser Advent ist und ich binde immer noch jedes Jahr einen Kranz, aber das mache ich halt für mich, ja, und dann sagt mein Mann auch so, Kinder, Mama braucht jetzt ihre Adventsstube, niemand darf hier rein und irgendwelche unadventliche Stimmung machen, aber ich bin da meistens allein und ich versuche das aber nicht mehr als was sozusagen Trauriges zu empfinden, sondern zu sagen, wie schön ist das denn, den ganzen Nachmittag für mich, meine Erinnerungen, meine Lieder, meine Kerze, mein Reisig, mein Tannenduft. Das ist mein Start in die Adventszeit.
Tja, ich glaube, das war sicher nicht leicht, aber das ist, glaube ich, der einzige Weg, um sich da zu nähern mit diesen Wünschen. Auch dann, ich meine, du hast ja eigentlich eine schöne Form gefunden. Es findet statt versus es findet ja einfach gar nicht statt oder du hast sozusagen eine Muffelbande, die daneben sitzt, so. Aber es ist eben angepasst, ja.
Ich setze noch ein bisschen Hoffnung in mein allerjüngstes Kind, dass das vielleicht auf einmal total,
eins kannst du noch,
total seine Leidenschaft fürs Adventskranzbinden entdeckt, wer weiß.
Ist ja oft so, dass ein Kind dann eine Tradition so am ehesten noch weiterträgt. Ja. Auch ich habe da so ganz unterschiedliche Phasen. Also in meiner allerkleinsten Kindheit, ich erinnere mich nicht, hat er wohl mal das Brennen angefangen. Mein Vater schmiss ihn noch gerade rechtzeitig aus der Wohnung.
Der Weihnachtsbaum oder der Adventskranz?
Den Kranz.
Der Kranz.
Dann jahrelang, auch meine Mutter war es sehr wichtig, das Ding immer zu binden. Und dass es dann Sonntagabend man dann da so sitzt und singt und Kerzen und so. Das habe ich dann versucht, hier in diese Familie zum Teil mit einzuführen. Und es führte dann aber auch immer zu so einer, bei allen Beteiligten, zu so einer latenten Feuerangst. Also, weißt du, das ist dieses scheiß strohige, struppige Ding, das brennt halt wie Zunder. Und jetzt haben wir so eine minimalistisch-skandinavische, wir haben so ein Ding, da kann man vier sehr schöne Kerzen reinstecken. Es erinnert also sozusagen an den. Und darunter liegen vielleicht so ein paar Trockenblumen oder so, weil das... Und das reicht, weil es ist dann sozusagen, es sind Kerzen da, es entsteht eine Stimmung, aber es hat nicht mehr dieses nadelnde, überbordende, grüne Etwas in unserem, in unserer erwähnten Wohnhalle. Ja. Es ist eine Reminiszenz, es findet statt, aber es findet auf eine Form statt, die hier für alle okay ist. Ja.
Wir haben ja schon ganz oft darüber gesprochen in verschiedenen Kontexten, dass es einfach manchmal wichtig ist, sich auch von diesen moralischen Zuschreibungen zu lösen. Ne? Also so diese full-blown Adventskranz, überall steht irgendwie seifener Stützkunst rum, Weihnachtszeit ist halt nicht moralisch höherwertiger als eine relativ reduzierte oder vielleicht ganz anders gestaltete Weihnachtszeit, die ohne solche traditionellen Elemente auskommt. Und das ist tatsächlich auch ein Thema, das mich auch im Kontext von christlichen Familien und Glaubensgemeinschaften so umtreibt, weil ich da manchmal eben auch beobachte, dass manche christliche Familien, und wir sind ja selber eine, deswegen darf ich das sagen, so ein bisschen in diese fast schon Arroganz rutschen im Advent, zu sagen, ja, es gibt natürlich so diese ganzen oberflächlichen, weltlichen Leute, die holen sich einen Adventskranz und einen Adventskalender und die wissen gar nicht, was das alles bedeutet, und eigentlich geht es denen nur um die Geschenke, und ja, wir sind aber so die, die die wahre Weihnachtszeit zelebrieren, und wir kennen die Regeln und wir kennen die Rituale, und bei uns kommt natürlich auch nicht der profane Coca-Cola-Weihnachtsmann, sondern das Christkind, das eben tatsächlich dann auch das Jesuskind verkörpert, und wir wissen, worauf es drauf ankommt. Und auch da merke ich, dass ich mir da wirklich manchmal so ein bisschen mehr Demut wünsche, zu sagen, ja, wir als Christinnen und Christen feiern an Weihnachten tatsächlich Jesu Geburt, und dass er trotzdem nicht, das gibt uns trotzdem nicht die Berechtigung, uns quasi moralisch über Leute zu stellen, die einfach ein schönes Familienfest feiern oder die mit Freunden feiern oder die in die Disco gehen an Heiligabend oder die gar nicht feiern. Ja, also wir machen unser Ding, und das ist für uns bedeutsam und hat für uns eine bestimmte, auch religiöse Bedeutung. Aber das ist eben ein Weg, Weihnachten zu feiern. Und Weihnachten ist ein Fest, das allen gehört. Es ist kein reines Christenfest. Es ist einfach auch ein Fest, das in unseren Kulturkreisen, in unsere Gesellschaft so reingewachsen ist. Und dass Leute mit ihrer eigenen Bedeutung, mit ihren eigenen Ritualen füllen dürfen. Und wer sind wir, ja, da so herabzublicken auf Menschen, die nicht wissen, woher jetzt ganz genau das Christkind als Figur eigentlich kommt oder so. Das ist mir in dem Kontext echt so wichtig, weil ich gebe das ehrlich zu, also es ist relativ leicht, da so reinzurutschen in dieses, naja, wir feiern das wahre Weihnachten, so, ne, das wird einfach manchmal so ein bisschen eingeflößt durchaus in so christlicheren Kreisen, und das war für mich ganz wichtig, da das nochmal so kritisch zu reflektieren und zu sagen, wenn zum Beispiel unsere Kinder irgendwann mal später Weihnachten feiern und die wollen vielleicht gar nicht in die Kirche gehen und die sagen vielleicht gar nicht Christkind und die kennen vielleicht kein einziges christliches Weihnachtslied, sondern singen halt Jingle Bells oder so, wer bin ich, das zu bewerten?
Ja. Ich meine, ja, also die Haltung platzt da, hier kommen die, die es wirklich verstanden haben. Weiß ich nicht, das ist jetzt wirklich, der allerschlechteste hohe christliche Feiertag, um diese Haltung zu tragen wahrscheinlich. Ja. Das kann ich gut nachvollziehen, was du da beschreibst. Nimmt ja eh jeder drauf Rücksicht, müsste doch eigentlich genügen für die, die es als dezidiert christliches Fest feiern. Ja, klar.
Ja.
Oh Mann.
Ja, schön. Ist spannend. Ja, aber ich freue mich, dass wir darüber gesprochen haben, weil ich glaube, dass viele Menschen das eben beschäftigt, auch ne, wie gehen wir die Weihnachtszeit an, wie gehen wir die Adventszeit an. Ja. Wir haben überhaupt nicht über die Wichtel gesprochen, die ja auch sozusagen so magische Wesen sind, die viele Familien bevölkern und wo für viele Familien auch das Thema aufkommt, wollen wir so einen Wichtel-Weihnachtskalender machen, ne, Adventskalender mit Wichteln, wo eben einerseits diese praktische Frage dranhängt, also packe ich das jeden Tag, das kann ja irre aufwendig sein, aber auch eben, will ich meinen Kindern das erzählen, macht das meinen Kindern ganz viel Freude oder macht das jedenfalls eher Angst, dass da irgendwelche Kreaturen bei uns in der Wand wohnen und da rauskommen irgendwie jede Nacht? Und auch da denke ich so, das kann eine total schöne Sache sein. Ich sehe jedes Jahr Familien, die diese Wichtelzeit miteinander zelebrieren und die da eine Freude daran haben. Auch Eltern, die da eine Freude daran haben, sich da immer neue Wichtelstreiche auszudenken, wo ich denke, wie schön ist das denn? Also wie kreativ und liebevoll und zugewandt und sanft. Und gleichzeitig kann das ja auch manchmal so einen Druck hervorrufen, dass man denkt, also gute Eltern ist man nur mit Wichtel Tür so. Und da finde ich es immer wieder wichtig, sich eben auch darauf zu fokussieren, zu sagen, diese ganze Wichtelei ist eine relativ neue Tendenz so, und es gab ja jahrzehntelang Generationen von Kindern, die mit gar keinem Adventskalender oder so einem super simplen Schokoladen-Adventskalender, wo man einfach jeden Tag ein Türchen aufmachen konnte, so groß geworden sind. Und das war nicht weniger schön oder magisch. Ne? Es muss nicht immer dieses höher, schneller, weiter sein, gerade in der Adventszeit.
Ich kann dir mehr als nur einmal zustimmen. Also ich wundere, nicht bewundern, sondern ich wundere manchmal mich wirklich über die Energie, die manche Eltern aufbringen. Ich finde es toll, aber auch nicht, weil ich immer denke, boah, macht ihr das jetzt wirklich, für wen macht ihr das jetzt eigentlich? Aber bitte macht, es ist sicher toll und beeindruckend und schön. Und aber der eigentliche Kern ist, was du vorhin irgendwie sagtest, das hat mir total gut gefallen, ist dieses, der feministische Aspekt daran, also dass das einfach ein Haufen Arbeit und ein Haufen, also ich bin ja froh, wenn ich es hinkriege, die Nikolausstiefel rechtzeitig rauszustellen, aber wenn ich jetzt jeden Tag auch noch dran denken müsste, so, also meine Mutter hat den Adventskalender täglich dann immer frisch bestückt, oh Gott, die Arme, ja, während Also unser Sohn hat sich jetzt hingesetzt, der Jüngere, und hat gesagt, also ich hätte gerne einen Adventskalender von Lindt. Und da kriege ich nämlich jeden Tag ein Stück Schokolade. Ja. So, dachte ich, pragmatischer Ansatz. Ja, okay, gut, kann man machen. Ändert ja nichts an der Magie von es ist wieder ein Tag weniger, ändert nichts daran, dass man sich kurz darüber austauschen kann und so weiter und so fort. Ist mir näher. Ich will es jetzt nicht gegen erhöhen, wie dich das andere, sondern ich will einfach nur sagen, mir ist es näher zu sagen, macht das, was ihr gut unterbringt in eurem Alltag, weil die Weihnachtszeit ist geprägt von tausend Dingen. Es gibt noch Vereinsweihnachtsfeiern, wer in Vereinen ist, und man wird dann sicher nochmal krank und man muss Geschenke besorgen und weißt du nicht was. Und da jetzt noch ein Ritual nach dem anderen abfeiern zu müssen auf der täglichen Basis, wäre jetzt nicht meins.
Ich habe noch einen kontroversen Adventskalender-Take. Und zwar ist meine Theorie, dass viele Eltern einfach zu früh anfangen, ihren Kindern Adventskalender zu geben. Also altersmäßig zu früh. Viele Eltern kaufen oder basteln Adventskalender für 2- und 3-jährige Kinder und dann gibt es oft ganz viel Drama, weil die Kinder entweder heulend vorm Adventskalender stehen und nicht verstehen, warum sie das nächste Türchen oder Säckchen nicht aufmachen dürfen. Oder das Kind hat dann an Tag 3 schon alles aufgegessen oder alles ausgepackt, weil es nicht ausgehalten hat.
Oh, klar.
Und dann gibt es natürlich oft so gerade in dieser bindungsorientierten Bubble da dieses Argument zu sagen, naja, ist doch sein gutes Recht, ist doch sein Adventskalender, warum soll es sich dieser kulturellen Norm unterwerfen, nur jeden Tag eine Tür aufzumachen, wo ich dann denke, naja, aber warum dann ein Adventskalender? Ne? Also der hat ja trotzdem eine gewisse Funktion und sonst kann ich auch einfach nur so 200 Gramm Schokolade kaufen. Und was ich einfach in dem Kontext wichtig finde, ist, sich nochmal klar zu machen, wofür wurde der Adventskalender quasi erfunden? Der ist ja ein Hilfsmittel, um Kindern das Warten auf Weihnachten zu erleichtern. Ne? Also Kinder sollen, wenn sie sich fragen, wie viele Tage sind es noch, diese Säckchen oder Türchen oder was auch immer zählen können und sie kriegen quasi die Wartezeit versüßt, indem sie jeden Tag was Kleines jetzt schon bekommen. Und der allererste Adventskalender war eine Strichliste, ja, mit Kreidestrichen an der Tür, die man so abstreichen konnte, so viele Tage sind es noch. Und dann kam irgendwann die Idee auf, man kann Kindern das leichter machen mit irgendwelchen Bildchen oder mit irgendwelchen kleinen Schokoladenstückchen. Und heute sind diese elaborierten Kalender draus geworden. Jeden Tag ein Buch, jeden Tag eine Schleichfigur, sowas. Und was ich einfach denke, ist, dass man oft gerade ganz kleinen Kindern damit keinen Gefallen tut. Die haben noch keine Impulskontrolle, die haben noch keine Frustrationstoleranz. Für die ist das auch völlig unerklärlich, warum sie auf einmal jeden Tag Geschenke bekommen sollen und dann auf einmal nicht mehr. Also das ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Und die warten eben auch noch nicht auf Weihnachten, sondern der Kalender kommt, bevor sie die Frage sich selber stellen können, wie lang ist es denn noch bis zum Heiligen Abend? Und meine These ist, dass man einen Adventskalender dann einführen sollte, wenn ein Kind alt genug ist, sich genau das zu fragen. Also wie viele Tage sind es noch bis Weihnachten? Oh, ich zähle mal bei meinem Adventskalender nach. Und das sind üblicherweise Kinder so im Alter von 5, 6 Jahren, frühestens. Ja, das wollte ich einfach unbedingt noch loswerden. Aber jetzt möchte ich mit dir, Oliver, gerne in unser Postfach gucken.
Aber zuerst, Nora, finde ich, wir sollten noch über Pling Pling sprechen, die uns ja diese Folge dieses Mal freundlich unterstützen.
Ja, unbedingt. Das ist so eine coole App.
Genau. Für alle, die noch nicht wissen, was Pling Pling macht, Pling Pling ist eine App, die eure Fotos zu einer Zeitung macht.
Ja, genau. Ihr könnt sozusagen die ganzen Handybilder, die ihr ja ohnehin die ganze Zeit von euren supersüßen Kindern macht, in dieser App hochladen und die werden dann einmal im Monat tatsächlich als gedruckte Zeitung an zum Beispiel die Großeltern eurer Kinder oder andere Freunde oder Verwandte verschickt. Und das Coole an dieser App ist eben, die kann sozusagen auch von mehreren Menschen gleichzeitig genutzt werden, um ein und dieselbe Zeitung zu befüllen. Ne? Also wenn ihr und eure Partnerin oder euer Partner oder vielleicht auch eure Geschwister mit deren Kindern oder so da mitmachen wollen, dann könnt ihr sozusagen gemeinsam über den Monat hinweg Fotos sammeln, auch kleine Texte dazu schreiben oder größere, ne, während der Einschlafbegleitung mal so eben ein paar Anekdoten oder lustige Geschichten aus eurem Alltag dazu packen. Und ihr müsst euch aber um sowas wie Formatieren und so überhaupt keine Sorgen machen, sondern ihr packt einfach sozusagen die Rohdaten da rein und Pling Pling erstellt dann ganz automatisch eine ganz hübsche, hochwertige, gedruckte Zeitschrift, sozusagen spezifisch für eure, ne, Angehörigen, die sich dann total drüber freuen und dann am Kaffeetisch bei ihren Nachbarn und Freunden angeben können, was sie für süße Enkel haben.
Ja, und dieses Prinzip, dass du einfach nur was hochladen musst und die den ganzen Rest machen, das finde ich wahnsinnig sympathisch. Und dann auch noch, dass die es drucken und dass sie es in die Post stecken und dieses ganze Doing, dass man sich darum nicht mehr kümmern muss und da überhaupt nicht mehr dran denken muss, das fand ich auch total. Also ich finde es wirklich eine sehr schöne Idee. Bei mir ist es zum Beispiel so, einer meiner Eltern hat kein Handy. Also ich kann meinem Vater zum Beispiel gar keine Fotos über WhatsApp schicken, wie das, glaube ich, so ein Modus ist, ne? Dass man seinen Eltern immer gerne mal irgendwie so einen Stapel Fotos mit so einem kurzen Spruch schickt. Aber dass man sich hier das für alle, die eben im Analogen sind oder die es einfach gerne mal in der Hand haben wollen und es ja auch besser gedruckt angucken wollen als nur auf so einem fizzeligen Handybildschirm, das gefällt mir total gut.
Ja, ich finde, Pling Pling ist perfektes Weihnachtsgeschenk, auch für Großeltern, die sind manchmal schwer zu beschenken. Und es nimmt unglaublich viel Mental Load weg von unseren Familien. Also wir müssen da nicht sitzen und händisch irgendwelche Kalender bestücken und kleben und kommen damit in Stress. Und wir können uns eben die Arbeit wirklich auch aufteilen. Es hängt nicht alles an einer Person. Und was ich auch schön finde, die App selber ist kostenlos, kann sich jede Person einfach runterladen, ne, im App Store oder eben sozusagen bei Apple eben auch. Und das Einzige, was sozusagen was kostet, ist das tatsächliche Drucken und Erstellen dieser Zeitschriften. Und da haben wir auch einen coolen Rabattcode für alle HörerInnen dieses Podcasts. Und zwar mit dem Code NORAPLING erhaltet ihr 5 Euro Rabatt. Ist alles in einem Wort geschrieben, NORAPLING. Und alle Informationen zu Pling Pling erhaltet ihr auf der Website www.plingpling.de.
Genau, dann macht es auch bei euren Eltern, Großeltern oder wem auch immer, Pling Pling. Und genau, vielen Dank. Und was auch Pling Pling macht, ist jetzt, glaube ich, unser Postfach, liebe Nora.
Du bist der Überleitungskönig, Oliver.
Ich kann nichts außer Überleitungen. Sehr gut.
Das habe ich nicht gesagt. Magst du anfangen? Welche E-Mail ist dir denn besonders in Erinnerung geblieben diese Woche?
Ja, warte, ich drücke nämlich mit meinen kleinen dicken Fingern hier immer noch auf meinem Gerät rum, um diese schöne Nachricht hier. Hallo, schreibt jemand und sagt, ich bin noch mitten in der Folge, aber musste gerade so lachen. Mein Sohn kam aus der Betreuung, das Schulessen war mal wieder so mittel. Was wünscht er sich? Nudeln mit Pesto, yeah. Hier allerdings Grünes und andere Firma. Danke von Herzen für diese spezielle Folge. In der Schule ist es leider noch sehr wichtig zu probieren und wir hatten schon Gespräche deswegen und ihr bestätigt mich, dass das genau so richtig war. Jetzt weiß ich auch eine gute Quelle gegen das Probieren, falls das Thema nochmal hochkommen sollte. Weiter so, bisher war jede Folge eine einzige Entlastung und vor allem kann ich euch so gut zuhören. Dankeschön. Oh. Ja, das Thema Probieren und das Schulessen, das ist, I feel you, kenne ich auch. Bei uns in der Schule ist Schulessen inzwischen verpflichtend aus pädagogischen Gründen. Das ist also zumindest in unserem Bundesland, glaube ich, mehr oder weniger flächendeckend so. So sehr ich die Idee verstehe, dass man Kinder mit gesundem Essen versorgen soll und will als Gesellschaft und so sehr ich das auch gut finde, dass alle um den Tisch sitzen, dennoch hadere ich immer noch mit dieser Ansage, es sei aus pädagogischen Gründen. Ich vermute, um ehrlich zu sein, aber das ist meine ganz kleine private Meinung, dass es auch einfach organisatorische Gründe hat. Mhm. Das ist so mein Take. Deswegen vielen Dank und genau. Pesto Club forever.
Und immer gegen das Probieren müssen wirklich Position beziehen. Das sind einfach Methoden, die nicht mehr altersangemessen sind. Ich kann dazu vielleicht noch ganz kurz die Arbeit von Jörg Maywald empfehlen. Das ist ein Pädagoge, der sich sehr intensiv mit dem Thema Kinderrechte befasst und der auch mehrere Aufsätze geschrieben hat, in denen er ganz klar gegen diesen Kostekleks und dieses Probieren müssen in pädagogischen Settings plädiert, sehr fachlich fundiert. Also wenn man da sozusagen noch etwas Munition braucht sozusagen, kann man sich da ganz gut den Rücken stärken lassen.
Genauso auch Christine Ordnung ja auch, ne? Genau. Familie am Tisch, die ist ja auch totale Fachfrau und die plädiert auch gegen das Probieren.
Genau, ja, stimmt. Dann habe ich hier eine tolle Nachricht bekommen von Julia aus Hamburg, die schreibt, vielen Dank für den tollen Podcast. 2 Fragen habe ich allerdings noch. Wie ist deine Haltung zum Thema Essen am Tisch und wie siehst du die Ansicht rund ums Thema, das Kind darf so viel Süßes essen, wie es will? Habe ich dich da richtig eher kritisch verstanden? Ich habe dazu nämlich gerade einen anderen Podcast gehört, wonach Kinder sich da wohl selbst regulieren können. Ich selbst bin aber eher bei dir. Ich kann mich ja selbst nicht regulieren und gilt diese Kompetenz der Kinder finde, nicht nur was die Auswahl aus guten Lebensmitteln angeht, in der Steinzeit gab es schließlich auch keine Schokolade. Ja, das sind zwei ganz spannende Fragen, die du da ansprichst, ne, Julia. Das erste ist, ne, was ist meine Haltung zum Thema Essen am Tisch? Da verstehe ich so ein bisschen dieses, wie sehr muss man das erzwingen, dass die Kinder am Tisch sitzen bleiben. Ich glaube, es ist schon hilfreich einzuführen, auch mit kleinen Kindern, dass Mahlzeiten an einem bestimmten Ort üblicherweise stattfinden, und das ist tatsächlich auch ein bisschen ein Sicherheitsaspekt. Also ich habe mit einem Notfallmediziner mal gesprochen, der sagte, wenn er eine Sache gerne bieten würde, dann sozusagen kleinen Kindern beim Flitzen über den Spielplatz irgendwelche Essenssachen in die Hand zu drücken, und die essen das so im Rennen, weil das tatsächlich einfach das Risiko, dass die sich wirklich gefährlich verschlucken, also das Aspirationsrisiko echt erhöht. Wenn wir still sitzen beim Essen, ist es einfach deutlich sicherer. Das hat mir eingeleuchtet. Deswegen dürfen meine Kinder tatsächlich nicht mit Apfelschnitzen in der Hand um den Tisch flitzen oder so. Die dürfen aber aufstehen von Mahlzeiten, auch wenn wir noch nicht fertig sind. Ne? Also, und dann kommen sie nochmal wieder und setzen sich nochmal hin und essen am Tisch. Aber bei uns ist tatsächlich, also nicht unbedingt der Tisch das Wichtige, aber das stille Sitzen oder Stehen beim Essen, also auch auf einer Wanderung, ne, wir setzen uns hin und machen eine Pause und nicht so dieses, wir kraxeln über Stock und Stein mit einem Brötchen in der Hand, so, ne, das ist so ein Ding. Wie würdest du das sehen?
Ja, weites Feld, denke ich mir, eigene Folge, denke ich mir, aber sorry, das sind so viele Themen, aber ich würde auch sagen, cool, wenn es klappt, dass alle zusammen anfangen. Im Sitzen, am Tisch. Das ist schön, wenn das klappt. Ja. Und danach ist alles sozusagen offen.
Ja. Und diese Frage, darf mein Kind so viel Süßes essen, wie es will? Wir haben es, glaube ich, in der Podcast-Folge ein bisschen angeschnitten. Es gibt da wirklich diese unterschiedlichen Lager, und die sind teilweise relativ extrem. Die eine Gruppe, die sagt, man muss Kinder ganz streng regulieren, Zucker ist ein Suchtmittel, das können Kinder überhaupt nicht kontrollieren, wie viel sie davon essen. Und das andere Lager, das sagt, man muss es nur freigeben, dann lernen alle Kinder, sich selbst zu regulieren. Die Wahrheit liegt meines Wissens, ne, ich habe mich da auch ein bisschen mit den Studien zum Thema befasst, wirklich in der Mitte, es kommt tatsächlich auch aufs Kind an. Also es gibt tatsächlich Kinder, die können sich gut selbst regulieren lernen, auch was süße Lebensmittel angeht. Ne? Also das ist ja dieses klassische Beispiel von Familien, die sagen, wir haben so eine Süßigkeiten-Schublade, da kann jeder ran, und dadurch ist es gar nicht so attraktiv, und ab und zu mal holt sich unser Kind so einen kleinen Riegel oder ein paar Gummibärchen, aber oft passiert da viele Tage lang auch nichts. Und das ist so ein bisschen ähnlich wie beim Thema Medienkonsum, ne? Wo manche Eltern sagen, wir geben das komplett frei, unser Kind kann sich da extrem gut regulieren, und dann haben andere Eltern ein schlechtes Gewissen, weil sie das Gefühl haben, wenn wir freigeben würden, würde unser Kind da nicht mehr wegkommen. So. Und ich glaube, man darf einfach als Eltern anerkennen, Kinder sind verschieden und brauchen dann auch eine unterschiedliche Regulationshilfe. Ne? Und ich glaube, dass es wichtig ist, Kinder nicht zu strikt zu regulieren. Also das ist ganz klar belegt, wenn Kinder sehr, sehr streng reguliert werden bei Süßem, entweder gar nichts oder so gut wie gar nichts Süßes essen dürfen, dann neigen sie oft dazu, ins andere Extrem zu schießen, sobald sie diese Regulation nicht mehr erfahren, so, ne, dieses Bingen. Und gleichzeitig ist es nicht so, dass man sagen kann, alle Eltern müssten einfach nur ganz viel Süßkram in die Küche stellen, dann könnten sich alle Kinder perfekt regulieren und kein Kind, ne, würde sozusagen zu viel Zucker essen. Da spielt auch das Thema Neurodivergenz übrigens nochmal rein, das wir ja in der Folge davor besprochen hatten, dass neurodivergente Menschen oft chronisch sozusagen auf der Suche sind nach mehr Dopamin, und ganz viel Zucker essen gibt ganz viel Dopamin. Das heißt, die neigen oft dazu, zu viel Süßes zu essen, und brauchen selbst als Erwachsene oft noch eine gewisse Form von Regulationshilfe im Sinne von, bestimmte Süßigkeiten kaufe ich nicht oder in kleinen Mengen, weil ich nicht, weil ich weiß, dass ich mich da nicht beherrschen kann sozusagen. Insofern, um das sozusagen zusammenzufassen, Eltern müssen ihre Kinder kennenlernen und schauen, was für sie und ihre Kinder funktioniert. Und manche Kinder, die kommen ganz großartig damit klar, gar nicht reguliert zu werden in Sachen Süßem. Und das ist natürlich mega entspannt dann für alle. Und sehr, sehr viele Kinder brauchen eine Regulationshilfe beim Thema Süßigkeiten. Und das ist nicht unlauter, die den Kindern dann zu geben.
Ja, und was du ja auch das letzte Mal sagtest, du steuerst ja trotzdem, wie viel von dem Zeug ist überhaupt im Haus oder im Haushalt. Genau. Und das ist ja davon nochmal losgelöst.
Das ist eine indirekte Regulation.
Ja, also ob du da irgendwie in jeder Ecke und überall tonnenweise Süßigkeiten liegen, um es jetzt total zu übertreiben, oder ob man halt sozusagen das so ein bisschen runterfährt, à la, ja, gibt's, wird nicht verteufelt, aber ist halt trotzdem nicht das das Lebensmittel, nach dem wir hier uns alle irgendwie ständig umdrehen sollten.
Mhm.
Okay. Wir haben einen schönen Kommentar bekommen. Ich liebe Olivers, alle kochen und alle kaufen ein und finde es wunderbar, dass Nora betont, dass Essen sehr wohl an gute Emotionen geknüpft sein darf. Ich erlebe, dass ganz viele Familien sich plötzlich unter Druck fühlen, Essen nach Plan und ohne Liebe herzustellen. Hauptsache die Proteinmenge stimmt und würde mir wünschen, dass Essen auch und gerade mit Kindern wieder mit Freude und Liebe verknüpft wird. Danke für diese Folge.
Ja.
Oh. Jo, gut zusammengefasst. Ja, super, danke.
Wünschen wir uns auch. Genau. Und ich darf noch eine Nachricht vorlesen, die mich von einer Hörerin auf Instagram erreicht hat. Sie schrieb mir: Danke für deinen wundervollen Podcast. Ich wollte dir schon nach der ersten Folge schreiben, hatte aber Sorge, ich könnte irgendeinen Aspekt vergessen zu loben, weil ich einfach rundum begeistert war und das auch so rüberbringen wollte. Bevor ich jetzt allerdings gar kein Feedback mehr schicke, schreibe ich jetzt einfach kurz und knapp: Ich bin total begeistert und fühle mich, wie immer bei dir, gesehen, verstanden und motiviert. Und du hast einen super Gesprächspartner gefunden. Danke, danke, danke. Oh, das erwärmt unser Podcasterherz.
An diesem nebligen Tag, absolut, ja, vielen lieben Dank. Dann würde ich sagen, das war's auch schon wieder für heute, Nora, oder?
Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Genau, und denk dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.